Guten Tag, liebe Zuhörer. Sie hören das Hörbuch mit dem Titel Wege aus der Sackgasse – Neubelebung adventistischer Mission. Sie treffen auf einen Prediger der siebenten Tagsadventisten aus der Schweiz, Arnold Zwahlen. Arnold Zwahlen hat nach der Lehre als Zimmermann seine Grundausbildung als Prediger im Seminar Bogenhofen, in Collange und im Avondale College in Australien gemacht. Im Laufe seiner 25-jährigen Tätigkeit als Prediger in der Deutschschweizer Vereinigung hat er weitere Studien am Newbold College, am Institut für Gemeindeaufbau und Weltmission in Zürich und an der IAS-Universität in den Philippinen absolviert. Mission und Evangelisation sind ihm seit langem ein großes Anliegen. Besonders die missionarische Ausbildung und Motivation von Gemeindegliedern liegt ihm am Herzen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und großen Gewinn beim Anhören dieses Hörbuches.
Wege aus der Sackgasse – Neubelebung adventistischer Mission, 2. revidierte Auflage 2007. Autor und Leser Arnold Zwahlen. Vorwort. Nach meiner Bekehrung, Taufe und Aufnahme in die Adventgemeinde begeisterte mich die geistliche Vision von der weltweiten Mission. In der Gemeinde lernte ich in der Folge missionsbegeisterte Christen kennen, die meine Leidenschaft teilten. Nach einem Gespräch mit einem väterlichen Freund fühlte ich den Ruf der göttlichen Mission als Prediger ganz meine Kraft zu weihen. Ich wollte so viele Menschen wie möglich durch meinen Dienst zu Christus führen und das Reich Gottes mit allen Mitteln ausbreiten. Im Laufe meines Dienstes bemerkte ich jedoch, dass viele Gemeindeglieder den Missionsauftrag nicht als Vorrecht, sondern als Problem betrachteten. Gehörte einst das Erteilen von Bibelstunden und das Durchführen von Evangelisationen zu den Hauptaktivitäten eines Predigers, so beklagen sich heute die Leiter, dass die Prediger immer weniger im missionarischen Bibelunterricht tätig sind. Laut neuem Rollenverständnis ist die missionarisch-evangelistische Arbeit nur eine von vier Tätigkeitsfeldern des Predigers. Durch Misserfolge und fehlende Vorbilder entmutigt sowie durch neue Gemeindebaukonzepte verwirrt, sind viele Glieder missionarisch passiv geworden. Ich las in Gemeindepublikationen, dass Missionswissenschaftler einst fasziniert waren vom Missionseifer der Adventisten. Heute jedoch stellen adventistische Missionswissenschaftler wie Russell Staples fest, dass in den letzten 30 Jahren besonders in den Regionen der westlichen Welt eine ständige Abnahme der missionarischen Kraft der Adventgemeinde festzustellen sei. Was ist der Grund für diese Entwicklung? Wo liegt die Lösung? Ich bin überzeugt, dass es eine Lösung gibt. Keine einfache zwar, wie mir deutlich wurde, aber dennoch eine Lösung. Aber zuvor müssen die Ursachen für diese Entwicklung erkannt werden. Man kann veränderte gesellschaftliche Verhältnisse als Ursache des Problems anführen. Das säkuläre Umfeld prägt die geistliche Gesinnung der Gemeinde zweifellos, aber davon möchte ich in diesem Buch nicht in erster Linie sprechen, weil ich meine, dass dies nicht der entscheidende Grund für die gegenwärtige missionarische Müdigkeit ist. Es geht mir vielmehr darum, die komplexen internen Gründe aufzuspüren. Es ist durchaus möglich, dass meine geistlichen Analysen auf andere Länder Europas nicht zutreffen, da ich mich dabei vorwiegend auf den deutschen Raum beziehe. Es geht mir in erster Linie darum, theologische, geistliche, methodische und strukturelle Blockaden anzusprechen und dabei aufzuzeigen, wie diese Entwicklungen rückgängig gemacht werden können. Die Komplexität der Thematik zwingt mich, nur die wesentlichsten Punkte der Problematik in relativ konzentrierter Form zu beschreiben, um den Umfang dieser Arbeit nicht zu sprengen. Es reicht mir aber nicht, bloß die internen Probleme aufzuzeigen und einzelne Lösungen anzubieten. Die Gemeinde braucht vielmehr eine neue, begeisternde Vision der christlichen Mission. Darum möchte ich im Weiteren die große missionarische Herausforderung zusammen mit den neuen Missionsmöglichkeiten, welche das globale Kommunikationszeitalter anbietet, beschreiben und auf praktische Möglichkeiten für die konkrete Umsetzung in der Ortsgemeinde hinweisen. Ich habe meine Ausführungen bewusst einfach und leicht verständlich gehalten, da ich diese Arbeit nicht für ein missionarisches Fachpersonal, sondern für Gemeindeglieder geschrieben habe. Ich bin nämlich überzeugt, dass eine missionarische Erneuerung nur gelingt, wenn nicht nur die Prediger und Theologen, sondern die ganze Gemeinde versteht, worin die Probleme liegen und wie eine bibelorientierte missionarische Vision vom Reich Gottes aussieht. Nach mehr als 25 Jahren Gemeindedienst ist diese Arbeit eine Zwischenbilanz meiner Gemeindearbeit als Prediger der siebenten Tags Adventisten. Ich möchte die Erfahrungen meiner bisherigen missionarischen Bemühungen analysieren und meine Vision für die zukünftige Tätigkeit schärfen. Erfahrungen und Einsichten, die sich im Laufe der Jahre durch Fachlektüre, Kurse, Gespräche und Begegnungen mit Gemeindegliedern und außenstehenden Menschen gebildet haben, kommen hier zum Ausdruck. Vor allem wünsche ich mir, dass durch diese Zeilen viele meiner Mitchristen neuen Mut und Freude an der Erfüllung des Missionsauftrags und beim Aufbau von missionarischen Gemeinden schöpfen, damit das Werk bald abgeschlossen wird und Jesus Christus wiederkommen kann. Seit der ersten Ausgabe dieses Buches habe ich viele Reaktionen erhalten. Darunter befanden sich Gemeindeglieder, die durch die Lektüre dieses Buches so begeistert und motiviert wurden, dass sie angefangen haben, Menschen für Christus zu gewinnen. Ein Bruder war davon so angetan, dass er für jeden seiner Freunde im Hauskreis das Buch bestellte und es mit ihnen las und daraus Präsentationen erstellte. Nachdem sie die Kapitel gemeinsam durchgearbeitet hatten, begannen sie, evangelistische Pläne zu legen und mit der Meinungsumfrage von Haus zu Haus zu gehen. Gott schenkte ihnen in kurzer Zeit eine Anzahl suchender Menschen, denen sie Bibelstunden erteilen konnten. Als Folge dieser Bemühungen ist an diesem Ort in wenigen Monaten nach mehreren Taufen eine neue Gemeindegruppe entstanden. Vereinigungen haben das Buch an ihre Prediger versandt, weil sie den Eindruck hatten, dass die darin enthaltenen Informationen die Entwicklung des Missionswerkes in ihrem Gebiet entscheidend fördern würde. Auf der anderen Seite gab es auch Geschwister, die dieses Buch kritisch kommentierten. Einige wenige haben sich darüber geärgert. Diese Reaktionen machen deutlich, dass der Inhalt hochaktuell ist. Wege aus der Sackgasse ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Mission. Darum sind die Thesen oft auch pointiert formuliert. Wenn der Inhalt zum Nachdenken über Jesu Auftrag führt und dazu beiträgt, dass Mission und Evangelisation im Gespräch bleiben, ist mein Ziel damit erreicht. Seit der ersten Veröffentlichung ist in Westeuropa im Bereich der Mission einiges geschehen. Eine Gemeindegründungsbewegung hat sich etabliert. Evangelisationsschulen wurden gegründet. Das macht Mut, und ich hoffe, dass die neuen Informationen und Erkenntnisse, die in dieser Ausgabe enthalten sind, diese Bewegung unterstützen und verstärken. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es letztlich nicht Bücher sind, die Gottes Werk voranbringen, sondern der Dienst unseres Herrn Jesus Christus und das Wirken des Heiligen Geistes. Ihm möchte ich die Ehre geben, wenn er dieses Buch verwenden kann, um das Werk Gottes zum Abschluss zu bringen. Eine Bestandesaufnahme. Jesus war ein leidenschaftlicher Missionar. Die Rettung der Menschheit von Tod und Sünde, das war seine Mission. Dafür opferte er alles, was er hatte. Anlässlich der ersten Predigt in seiner Heimatgemeinde beschrieb er seinen Missionsauftrag mit einem Zitat aus dem Jesaja-Buch.
Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.
Während der letzten 3,5 Jahre seines Lebens opferte Jesus seine ganze Zeit, alle seine Kraft und sein ganzes Leben dieser Mission. Er sah sich berufen, das Evangelium zu verkündigen, die Gefangenen zu lösen, die Blinden zu heilen und die Betrübten zu trösten.
Gleichzeitig bildete er 12 Apostel aus, damit sie diesen Dienst nach seinem Tod weiterführen würden. Das taten diese auch. Sie waren nach der Ausgießung des Heiligen Geistes bereit, wie ihr Meister das Evangelium der ganzen Welt bis zur Wiederkunft Jesu zu verkünden. Nichts konnte sie aufhalten, dies zu tun. Dafür lebten sie, deswegen litten sie, dafür starben sie. Der Apostel Paulus drückte in seinem zweiten Brief an die Korinther aus, was ihn dazu bewegte.
Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott.
Hier kommt eine Radikalität bei der Umsetzung des Auftrags zum Ausdruck, welche heute ganz selten anzutreffen ist. Wer die christliche Mission so versteht und lebt, läuft heute Gefahr, als einseitig und extrem betrachtet zu werden. Aber am Missionsauftrag hat sich seit der Zeit der Apostel gar nichts verändert, auch nicht in Bezug auf die erstaunlichen Auswirkungen, die sich daraus ergeben. Eine explosive Mischung. Wer Mission und Evangelisation in Verbindung mit dem Studium der Bibel, dem Gebet und intensiver Gemeinschaft höchste Priorität in seinem Leben einräumt, erlebt Gottes Kraft auf ganz neue Weise. Die drei Aspekte Upreach, Inreach und Outreach verändern laue Gemeindeglieder in kurzer Zeit zu begeisternden Christen. Das träge Leben einer Gemeinde kann dadurch plötzlich in eine lebendige Gemeinschaft verwandelt werden. Wunderbare Führungen, große Zeichen und erstaunliche Taten werden in einem Ausmaß erlebt, die vorher niemand für möglich gehalten hätte. Genauso wird es auch zur Zeit der ersten Gemeinde beschrieben.
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
Die positive, lebensverändernde Kraft eines missionarischen Lebensstils wird immer dann besonders deutlich, wenn man seinem Einfluss eine längere Zeit intensiv ausgesetzt ist. Es braucht dazu vielleicht nicht unbedingt 3 Jahre wie die Jünger Jesu, aber mehr als die wöchentliche Predigt oder Bibelstunde allemal. Die ersten Christen waren täglich einmütig mit der Lehre der Apostel, gemeinsamen Mahlzeiten und Gebet zusammen. Diese explosive Mischung war für ihre Mitmenschen unwiderstehlich attraktiv. Das ist heute nicht anders. Anlässlich eines Einsatzes mit Global Evangelism in einem Drittweltland begleitete ein Bruder seine Frau nur, um ihr einen Gefallen zu machen. Er bediente die Technik, während sie predigte. Er hörte täglich die Berichte und Gebete der Evangelisationsteams. Er erlebte die intensive Gemeinschaft. Aufgrund gesundheitlicher Probleme war seine Frau eines Tages unfähig zu predigen, so musste er einspringen. Er tat das erst widerwillig. Der örtliche Gemeindeleiter nahm ihn zu Hausbesuchen der Zuhörer mit. Was er dabei erlebte und hörte, bewegte ihn zutiefst. Er kam als veränderter Mensch von dieser Erfahrung nach Hause. Nach einer 3-monatigen Ausbildung an einer Evangelisationsschule ist er heute bereit, Beruf und Privatleben vollständig in den Dienst Jesu zu stellen. Er leitet jetzt zu Hause einen Hauskreis und bezeugt in seiner Praxis mit großer Freude den neu gewonnenen Glauben. In einer Gemeinde fand für die Religionsunterrichtsgruppe eine Kinderbibelwoche statt. Neben Bibelstudium, gemeinsamen Mahlzeiten und vielen geselligen Aktivitäten gingen die Kinder täglich auf die Straße und an die Haustür, um ihren Mitmenschen Gutes zu tun. Während der Woche übergaben alle Kinder ihr Leben Jesus und begannen zu Hause, ihre Bibel regelmäßig zu lesen. Die Freude über die Erfahrungen war so groß, dass sie am Ende der Woche nicht aufhören wollten, voller Begeisterung und mit lauter Stimme Loblieder für Gott zu singen. Mission und Evangelisation in Verbindung mit Gemeinschaft und Bibelstudium wirken auf den Glauben wie Holz auf das Feuer. Ein unverdauliches Problem. Dennoch betrachten viele Gemeindeglieder den Missionsauftrag nicht als Vorrecht, sondern als Problem. Während in den Regionen rings um Westeuropa die Freude an der Mission als Fest gefeiert wird und das Missionswerk voranschreitet, ist es in Westeuropa vielerorts nicht mehr eine Quelle der Inspiration, sondern ein schwer verdauliches Problem. Nach dem Urteil von Russell C. Burrill gleichen manche Gemeinden mehr
einem Unternehmen, das sich auf Babysitting spezialisiert, als einer missionarischen Organisation. Sie kümmert sich mehr um die Betreuung der Gemeindeglieder als um die Verbreitung des Evangeliums. Nicht mehr das Wachstum, sondern die Versorgung der Gemeinde ist das wichtigste Ziel. Aber trotz der intensiven Betreuung sind die Gemeinden alles andere als gesund.
Wie kommt es, dass die Brüder und Schwestern in vielen Ländern Mission als Fest feiern, während wir in der westlichen Welt es als scheinbar unlösbares Problem wälzen, während anderswo immer größere missionarische Pläne mit Tausenden von Taufen in einem Tag umgesetzt werden, haben in unseren Regionen viele ihre missionarische Vision verloren. Was kann man tun, damit auch in diesen Herzen und Gemeinden das missionarische Feuer wieder zu brennen beginnt? Begeisternde Anfänge. In den Anfängen der Geschichte unserer Freikirche war besonders das deutschsprachige Feld die Lokomotive der weltweiten adventistischen Mission. Dabei war es um die Jahrhundertwende gar nicht einfach, Adventist zu werden. Die staatlichen Gesetze waren streng. Samstag war ein Arbeitstag. Das Wort der Pfarrer der Landeskirchen hatte Gewicht und Toleranz gegenüber Andersdenkenden war wenig verbreitet. Adventisten mussten einen Preis bezahlen, wenn sie Mitglieder der Freikirche werden wollten. Aber diejenigen, welche es wagten, entwickelten eine unglaubliche missionarische Energie. Die Gemeinschaft als Ganzes war damals eine voll auf Seelengewinnung ausgerichtete Missionsorganisation. Die modernsten technischen Mittel wurden zur Verkündigung eingesetzt. In Basel, wo sich während der ersten Jahre das Europäische Missionszentrum befand, wurde 1885 ein Missionshaus mit der für die damalige Zeit fortschrittlichsten Druckerei gebaut. Alle Arbeitsräume verfügten über elektrische Klingeln und waren mit Sprachrohren verbunden. Es gab sogar einen Warenaufzug mit Wasserdruckbetrieb. Kolporteure brachten die Schriften aus der Druckerei unter die Leute. Die Wirkung, welche die Gemeinde in den ersten Jahrzehnten durch ihre Missionsbemühungen entwickelte, war im Verhältnis zur Gliederzahl ganz außergewöhnlich. Aus dem Jahresbericht der Schweizer Vereinigung war zum Beispiel zu entnehmen, dass es 1898 in der ganzen Schweiz erst 519 Adventisten mit 4 Predigern sowie 22 Buchevangelisten gab. Im Jahr 1900 war der damalige Leiter Ludwig Richard Conradi mit den erbrachten Resultaten jedoch nicht zufrieden. Er meinte, es hätte viel mehr getan werden können. Im folgenden Protokoll einer Sitzung ist zu lesen, Conradi findet, dass man in der Schweiz den Gemeinden zu viel und der Evangelisation zu wenig Zeit widmet. Aus diesen Berichten geht auch hervor, dass die adventistische Mission bei weitem nicht problemlos war. Aber die ersten Adventisten waren durchdrungen von einer starken missionarischen Begeisterung, das Nahekommen Jesu der ganzen Welt zu verkünden. Die Leiter trieben ihre Gemeinden zu immer neuen Pionierleistungen an. Mit großer Aufopferung sorgten die Gemeindeglieder nicht nur für die eigenen Gemeinden. sie unterstützten auch die Bemühungen der Missionare. Selbst Schmuckstücke und Eheringe wurden als Gaben für das Missionswerk gegeben. Als Conradi im Jahr 1902 über die Aussicht, in Deutsch-Ostafrika eine Mission zu gründen, erzählte, spendeten die Anwesenden der Deutschen Unionskonferenz spontan $1,300 dafür. Anschließend erhöhten sich die Missionsgaben in den Gemeinden um 100%. Gemeinden und Prediger brachten freudig große Opfer, um das Werk voranzutreiben. Jeder Adventist verstand sich damals als Missionar. Mit scheinbar unermüdlichem Fleiß beteiligten sich die Gemeinden an der Literaturverbreitung und der Seelengewinnung. Alle Gemeindeveranstaltungen, die Jugendarbeit, die Sabbatschule und die Sozialarbeit dienten der Mission und der Seelengewinnung. Die Begeisterung über das baldige Kommen Jesu und der Erfolg ihrer Mission beflügelte sie so sehr, dass viele in diesen Jahren die Opfer für die Mission offensichtlich nicht als Belastung, sondern als Vorrecht empfanden. Einzelne aktive europäische Adventgemeinden beweisen, Mission und Evangelisation ist auch heute noch ansteckend und begeisternd. Säkulare Menschen lassen sich trotz allem für den Glauben an Jesus Christus gewinnen. Warum ist die missionarische Mutlosigkeit dennoch ziemlich weit verbreitet?